Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Unser heutiges Thema liegt mir aufgrund meiner eigenen Geschichte sehr am Herzen. Mit einer Lippenspalte geboren, habe ich als Kind oft an mir gezweifelt, obwohl meine Eltern mich sehr unterstützt haben. Deshalb finde ich es so spannend, was man tun kann, damit Kinder mit einem gesunden Selbstbewusstsein aufwachsen. Gerade in einer Zeit, in der schon früh viel Druck auf Kinder lastet. Sie sollen gute Schulnoten haben, sich benehmen, gut aussehen und können sich fantastisch über Social Media mit anderen vergleichen. Weil dieses Thema so wichtig ist, haben wir schon unsere erste Staffel über Selbstliebe gemacht und die zweite hat sich mit dem Thema Cybermobbing beschäftigt. Deshalb geht es in der heutigen Folge darum, wie wir Kinder stärken und resilienter machen können. Und dafür haben wir gleich zwei Gäste. Zum einen die Psychologin Sophie Lauenroth, die ihr schon aus dem Podcast kennt. Und dann auch noch die Sozialpädagogin Julia Kammern, als Ailani bekannt.
Hallo ihr beiden!
Hallo!
Hallo!
Wir sind nicht nur alle drei Mütter, sondern wir haben auch ein berufliches Interesse daran, dass Menschen zufrieden sind. Und da fängt man doch am besten bei den Kindern an. Und wir haben eine Reihe von bunten Themen vorbereitet. Und fangen wir einfach direkt mal an. Warum ist denn Resilienz so wichtig für Kinder? Ich meine, wir wissen alle, Kinder müssen toben, Kinder müssen sich auspowern. Das ist uns klar. Sie müssen auch diverse andere Sachen am besten mitbringen. Aber Resilienz für Kinder habe ich jetzt aus meiner Kindheit nicht unbedingt gehört. Warum ist das trotzdem so wichtig?
Für alle, die gar nicht wissen, was Resilienz bedeutet, das ist praktisch die psychische Widerstandskraft. Und die hilft natürlich Menschen, als auch Kindern, Kinder sind ja auch Menschen, mit Stress, Misserfolgen und Herausforderungen im Leben besser umzugehen. Und das wiederum stärkt ja die langfristige emotionale und psychische Gesundheit. Und Resilienz bedeutet also, wenn wir das unseren Kindern beibringen, ihnen zeigen, wie man mit Herausforderungen umgeht, dass sie in Zukunft auch besser Rückschläge überwinden können und daran wachsen können. Und das kann natürlich in allen Lebensbereichen super hilfreich sein.
Genau, das stimmt. Das ist tatsächlich, ob das jetzt beim Eintritt in die Schule ist, das ist ja so der erste oder der zweite nach dem Kindergarten, großer Umbruch. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man so ein Sicherheitspolster an sich drin hat, das einem Kraft und Stärke gibt, um auch mit solchen großen Veränderungen klarzukommen. Natürlich brauchen so kleine Kinder trotzdem noch die Eltern, die ihnen dabei helfen. Nur wenn sie dann zum Beispiel in der neuen Klasse sind oder in der neuen Gruppe vom Kindergarten, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn sie schon ein Stück weit Resilienz in sich tragen.
Ja, auf jeden Fall. Du sprichst da, glaube ich, schon einen riesen Sorgenpunkt von Eltern an. Dieses, wie geht's meinem Kind im Kindergarten, in der Schule? Habe ich denn da überhaupt noch einen Einfluss drauf? Weil das meiste passiert ja nun mal leider dann außerhalb meiner Reichweite.
Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Das muss man, denke ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Weil es ist natürlich sehr wichtig, was im Elternhaus passiert, was wir unseren Kindern mitgeben und was für ein Sicherheitsnetz und Sicherheitsgefühl sie von zu Hause bekommen. Nur, wie du schon sagst, wenn die dann im Kindergarten oder in der Schule sind, dann sind wir in dem Moment ja nicht da. Und dann hängt das ganz viel mit den Bezugspersonen in diesen Einrichtungen zusammen. Im Kindergarten ist es halt wichtig, dass die Kinder dann eine gute Bindung zu der Bezugsbetreuung haben. Das ist natürlich jetzt nicht immer in jeder Einrichtung der Fall, wegen Personalmangel, vielen häufigen Personalwechseln und so. Da könnte es tatsächlich schwierig werden. Und in der Schule ist es dann tatsächlich auch viel davon abhängig, wie nett oder feinfühlig der Lehrer ist oder die Lehrerin. Und das hat natürlich auch wieder was mit Glück zu tun. Da haben wir dann natürlich nicht den Mega-Einfluss. Nur selbst wenn es jetzt in der Schule oder im Kindergarten nicht so ideal läuft, können wir trotzdem etwas zu Hause noch auffangen, indem wir dann zu Hause ganz sichere Bindungsangebote machen und dem Kind ganz viel Sicherheit und Geborgenheit geben.
Genau, das finde ich auch super wichtig, dass man zu Hause dieses Auffangnetz praktisch darstellt, wenn es jetzt zum Beispiel mal zum Thema Mobbing kommt, ne? Dass das Kind weiß, okay, ich kann mich an meine Eltern wenden und da Trost suchen und ich weiß, dass die mich ernst nehmen und mir zuhören und eventuell sogar vielleicht auch mit den Lehrern sprechen oder den Schülern, die da involviert sind. Das ist super wichtig, dass man da als Eltern einfach für das Kind da ist. Und ja, zusätzlich kann man natürlich auch das soziale Verhalten irgendwie stärken vom Kind, ne, durch verschiedene Methoden. Die Kinder gucken sich ja super viel ab, wie die Eltern sich verhalten im Bezug auf andere Menschen. Und da kann man selber einfach auch drauf achten, okay, wie spreche ich mit anderen Menschen? Spreche ich mit denen respektvoll? Höre ich denen zu? Spreche ich da rein? Und genau, wenn man da ein gutes Vorbild ist, dann kann man natürlich auch die sozialen Fähigkeiten vom Kind sehr gut fördern.
Stimmt, da sprichst du was Wichtiges an, dass die Kinder sich auch sicher fühlen, dass wenn sie Probleme außerhalb haben, dass sie wissen, ich kann aber zu meinen Eltern und mit ihnen reden. Die werden sich dann nicht über mich lustig machen, die werden mich nicht mir meine Gefühle nicht absprechen, sondern ich werde dort ernst genommen und die helfen mir dann auch und lassen mich nicht allein. Das ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass Kinder sowas auch wissen.
Wie schafft man das denn, wenn man diesen Spagat hinbekommen will? Ich möchte, dass mein Kind mir vertraut, aber natürlich finde ich auch nicht alles gut, was mein Kind macht. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dass man manchmal vielleicht dann nicht urteilt, weil man denkt, okay, wenn ich das jetzt verurteile oder so, dann vertraut sich mein Kind beim nächsten Mal mir nicht mehr an. Wie gehe ich einfach damit um, dass mein Kind ein gutes Vertrauen zu mir aufbaut?
Also ich finde das ganz wichtig, dass man lernt, Dinge objektiv und nicht wertend zu betrachten, egal wer jetzt auf dich zukommt, dass man, weil wir Menschen rutschen immer gleich in dieses, oh, ich gebe jetzt meine Meinung dazu und ich werte jetzt das, was gesagt wurde. Das kann man sich aber auch abtrainieren. Und wenn man erstmal zuhört und das einordnet und wirklich vielleicht nicht immer aus der Elternperspektive betrachtet, sondern aus einer Beobachterperspektive, dann kann das auch ganz gut helfen, da ein bisschen leichtere Worte zu finden und nicht gleich so wertend zu werden.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, das ist immer ein ganz hilfreiches Gedankenexperiment. Wenn wir uns vorstellen, wir haben irgendwie was Blödes angestellt, fühlen uns deswegen eh schon schlecht, haben vielleicht Probleme mit anderen bekommen und wollen das jetzt unserer Freundin oder unserem Partner, Partnerin erzählen. Und wie wünschen wir uns, dass die reagieren? Wenn jetzt zum Beispiel unser Partner oder Partnerin immer so reagiert, ach Gott, war ja klar, also was denkst du dir, bist schon selber schuld, habe ich dir ja gesagt. Also ich persönlich hätte gar keine Lust, wenn meinem Partner irgendwas zu erzählen, wenn der so reagieren würde. Und deswegen denke ich mir, okay, wie würde ich mir jetzt wünschen, dass der reagiert so, ah ja, okay, das war jetzt echt blöd, ne? Ja, kann ich voll verstehen, was ist denn da jetzt genau passiert? Wie fühlst du dich dabei? Was kann man da machen? Kann ich dir irgendwie helfen? Dann fühle ich mich sicher, dann habe ich auch Lust, dem was darüber zu erzählen und auch einer Freundin. Und genauso können wir dann auch mit unserem Kind sprechen, natürlich altersangemessen, aber von der Grundstimmung her.
Genau, und wir rutschen, glaube ich, oft immer in dieses Wertende oder gleich sagen, ach Mensch, das war ja klar, dass das wieder passiert ist und so weiter. Also mir ist das letztens aufgefallen, da habe ich ein Bett bestellt, weil ich bald umziehe und wollte meine Eltern nur fragen, ja, meint ihr, das kriegen wir mit dem Umzug so hin und das passt da rein und so. Das war die eigentliche Frage, aber dann kam gleich, das ist doch viel zu groß, das Bett, was willst du mit so einem großen Bett und so weiter. Und ich so, okay, das war nicht die Frage. Aber ja, da sieht man einfach, wie automatisch das schon passiert, ne?
Wie ist das denn, wenn ich sage, okay, ich finde, dass das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein von meinem Kind, ich sehe, das zweifelt noch so ein bisschen an sich, ne? Das hat irgendwie gar nicht so den Glauben an sich, den ich total gerne meinem Kind sehen würde. Wie kann ich es vielleicht dazu bringen, dass da, soll ich mir professionelle Hilfe holen? Kann ich selber da schon was machen?
Also das kommt immer ganz drauf an. Ich denke, das muss man vielschichtig betrachten. Zumindest kann man zuerst mal sich selber anschauen, so ja, habe ich vielleicht selbst kein so gutes, stabiles Selbstwertgefühl? Wie rede ich mit mir selber? Weil das schauen Kinder sich ja auch ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Missgeschick habe und dann sage, mein Gott, ich bin so dumm, boah, das war so peinlich. Und also wenn man halt so mit sich spricht und das dann vielleicht auch noch dem Kind irgendwie vermittelt durch Worte oder so nonverbale Kommunikation, dann wird das Kind sich das total annehmen. Also das ist immer dieser Spruch auch von Jasper Julia, Kinder machen nicht, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Und die schauen sich das Allermeiste von unserem eigenen Verhalten und dem Umgang mit uns selbst und anderen Menschen ab. Und da können wir erstmal hinschauen. Und dann können wir auch noch schauen, wie reagieren wir denn, wenn das Kind irgendwas gemacht hat. Das hatten wir ja gerade schon das Thema. Sind wir da sehr eben wertend oder wie reden wir da mit unserem Kind? Wie reden wir über andere Menschen? Und das alles zusammen können wir mal anschauen, wie wir da eben so handeln, wie so die allgemeine familiäre Situation ist. Und daraus kann man schon viele Rückschlüsse ziehen. Es gibt natürlich auch Kinder, die sensibler sind. Und da ist es halt dann eben wichtig, denen viele Gelegenheiten zu geben, wo sie Erfolgserlebnisse haben und dann wirklich positiv zu bestärken, zu sagen, hey, du hast dich jetzt voll angestrengt, hast dich voll bemüht, das magst du ja gern. Also wirklich so nette, gute, gutmütige Sachen einfach sagen.
Genau. Also kann ich einfach nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Und vielleicht, was auch noch helfen kann, ist, wenn die Kinder zu diesen Selbstzweifeln neigen. Eine gute Methode aus der Psychotherapie ist auch, dass man dem Gegenüber auffordert, Gegenbeweise zu finden. Also wenn das Kind jetzt sagt, oh ja, ich bin total dumm und das habe ich wieder nicht geschafft, dann könnte man mit dem Kind im Gespräch versuchen, Beweise gegen diese Aussage zu finden. Ja, aber guck mal, du hast doch das geschafft oder da und da warst du doch gut und da hast du doch eine gute Note geschrieben. Heißt das jetzt, dass du dumm bist? Und dann muss ja das Kind sagen, nein, eigentlich nicht. Also, und da ein paar Beispiele finden, ne? Also es funktioniert bei Erwachsenen auch super, dass man einfach wieder mal aus diesen Selbstzweifeln rauskommt und sich die Realität vor Augen führt. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, dass es auch okay ist, mal Fehler zu machen und sich selbst auch vor allem nicht für Fehler verurteilt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, total schön. Also kann ich mir richtig vorstellen, dass bei diesen Methoden jemand rauskommt, ein Kind dabei wird, das an sich glaubt und das einfach das vorgelebt bekommt. Also ich glaube wirklich, das meiste ist dieses unbewusste Aufschnappen, dass man denkt so, oh, Mama redet ja auch immer so mit sich. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Von daher tut man sich da ja gleich einen doppelten Gefallen, wenn man netter mit sich redet. Erstens, weil man netter mit sich selber redet und auch, weil das Kind es gleich positiv aufschnappt. Total schön.
Ah, ich habe nochmal so eine Impact-Technologie auch so für die Psychotherapie und so gelesen. Das war auch ganz cool. Wenn jetzt einer sagt, boah, ich bin nichts wert, ich bin nutzlos und so weiter und so fort, dann kann man einen 50-Euro-Schein nehmen und sagen, hey, wie viel ist der wert? 50 Euro. Dann knittert man den, trampelt drauf rum, zeigt ihn nochmal und sagt, ja, wie viel ist der wert? Ja, 50 Euro. Schau, das ändert nichts an deinem Wert, wenn dich irgendwelche gemeinen Menschen behandeln. Die sind, das sagt viel mehr über die als über dich und so. Also das hat nichts mit deinem Wert zu tun.
Ja, finde ich ein super schönes Beispiel.
Richtig cool, kannte ich auch noch nicht. Aber kann ich mir vorstellen, dass es gerade für Kinder auch richtig gut ist, sehr bildlich eben. Aber wenn du schon darüber redest, dass Leute auf dem Kind herumtrampeln, wenn man den Verdacht hat, dass das eigene Kind vielleicht gemobbt wird oder so, wie würdet ihr da vorgehen?
Also ich kann da aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich wurde viele Jahre in der Schule gemobbt und ich habe zu Hause nicht, also meistens nicht die erhoffte Reaktion von meinen Eltern erfahren. Deswegen kann ich ganz gut sagen, was ich mir gewünscht hätte, dass einem zugehört wird, dass man ernst genommen wird. Und ja, auch so diese Beispiele mit diesem Selbstwert finde ich ganz wichtig, weil man ja als Kind noch nicht versteht, dass der Selbstwert nicht von dem Verhalten oder den Reaktionen oder dem Gesagten von anderen abhängt, sondern man bestimmt das selbst, wie viel man wert ist, wie man sich fühlt und wie man über sich denkt. Und ich glaube, das hätte mir geholfen, solche Beispiele, so eine schöne Veranschaulichung, das besser zu verinnerlichen und natürlich, dass meine Eltern vielleicht mich ernster nehmen und auch was dagegen unternehmen, dass man sich vielleicht mit den Eltern dieser Kinder, die da die Übeltäter sind, zusammensetzt und mal ein ernstes Gespräch führt. Ich glaube, wenn man da direkt am Anfang ansetzt und sagt, hey, das war nicht okay, dass die Kinder das gleich verstehen, dann kann man da noch vieles retten. Wenn man erstmal in dieser Opferrolle drin ist und der Außenseiter in der Schule ist und sich das schon monatelang hinzieht, finde ich das ganz schwer, da wieder rauszukommen. Also ich glaube auch, hätte ich damals in der Schule irgendwie anders reagiert, nach 2 Jahren, die ich schon gemobbt wurde, das hätte nicht mehr groß was geändert, weil ich hatte einfach schon den Stempel auf dem Kopf und ja, da musste ich damit leben. Also deswegen ist ganz wichtig, wirklich da am Anfang direkt anzusetzen.
Vor allem, dass wirklich alle Lehrer und Eltern und so zusammenarbeiten. Bei mir war das auch mal in einem einzigen Schuljahr, es ging eigentlich nur von einem aus. Und die anderen haben halt nicht so wirklich was gemacht. Und ich hatte halt trotzdem noch meine Freunde, auch außerhalb, auch in der Klasse. Also das war jetzt nicht so schlimm, aber es war schon nicht nett, sage ich jetzt mal. Und da weiß ich gar nicht mehr, ob meine Eltern das überhaupt wussten. Die Lehrer müssten es eigentlich schon so teilweise mitbekommen haben. Und da denke ich mir eben auch, hätten jetzt so Lehrer, Eltern und alle wirklich sich die mal vorgenommen oder alle gemeinsam irgendwie ein Gespräch gesucht oder so, dann wäre das ziemlich schnell gegessen gewesen, jetzt zumindest in dem Fall. Und wie gesagt, es ging bei mir jetzt nicht so lang. Das ist eben noch schlimmer, wenn es jetzt über Jahre geht und sich dann so richtig krass verfestigt. Aber ich denke wirklich, da dürfen Lehrer nicht wegschauen. Wir hatten das nämlich auch in der 5. Klasse, da wurde einer so richtig krass gemobbt. Ich habe immer noch versucht, ihn zu beschützen. Aber irgendwann bin ich so selber schon fast so ins Kreuzfeuer geraten. Dann hatte ich halt auch Angst und es hat alles nichts gebracht. Und die Lehrer waren komplett überfordert. Deswegen, es wurde einmal so in einer Stunde was darüber geredet, aber die Lehrerin war komplett überfordert. Das haben wir schon in der 5. Klasse gemerkt. Und ich denke, da wäre es halt wichtig, die Lehrkräfte auch dementsprechend zu schulen, dass da, oder zumindest, dass irgendeine Fachperson in der Schule ist, die sich dann wirklich intensiv darum kümmert und dass dafür dann auch mal meinetwegen ein paar Unterrichtsstunden in Anführungszeichen geopfert werden, dass das halt direkt im Keim erstickt wird, weil das geht halt einfach gar nicht. Da ist ein Kind dann das Leidtragende und ja, die anderen Kinder haben wahrscheinlich auch irgendwelche Probleme, weshalb sie sich überhaupt so verhalten. Und da sollte halt dann auch außerschulisch sehr intensiv daran gearbeitet werden.
Genau, deswegen Appell an alle Eltern, die zuhören. Es gibt fast in jedem Bundesland bestimmt mindestens einen Mobbing-Präventionstrainer, die auch an die Schulen direkt gehen und mit den Kindern arbeiten, wie sie mit, dass man nicht mobben soll erstmal, ne, und wie man mit Mobbing umgeht und die auch die Lehrer und Lehrerinnen coachen können, was sie da in ihrer Position tun können. Meine Schwester macht das zum Beispiel an Schulen und sie hat super gutes Feedback erhalten und die Schulen haben gesagt, oh, das machen wir nächstes Mal wieder mit allen Klassen, weil das macht den Kindern Spaß und die Eltern wissen, ne, was sie tun können und die Lehrer wissen, okay, was kann ich sagen, wie kann ich mich verhalten, wenn es denn wirklich mal zum Mobbing kommt. Also wirklich eine super Sache und das wird auch gefördert. Also die Schulen müssten das theoretisch nicht mal selbst bezahlen aus eigener Tasche. Da kann man Anträge stellen, dass das gefördert wird, solche Kurse. Und da kann man sich natürlich als Eltern einsetzen und an die Schulleitung gehen und sagen, hey, da gibt es so einen Kurs, der und der macht das. Können wir das nicht mal machen? Das würde allen gut tun.
Super Hinweise auf jeden Fall. Ich kann auch noch mal sagen, dass wir 2021 eine ganze Staffel zum Thema Cybermobbing gemacht haben. Also hört da auch gerne mal rein, wenn ihr, es geht zwar theoretisch um Cybermobbing, aber natürlich sind die ganzen Systeme, die hinter Mobbing stehen, die gleichen. Von daher hört da unbedingt mal rein, wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind könnte da irgendwie Hilfe brauchen. Was ich auch oft kenne, ist aus Erzählungen, dass wenn man das Kind fragt, zum Beispiel nach der Schule, hey, wie war es in der Schule, ist dann nur so kommt, gut. Wie kann ich denn mein Kind animieren, dass es mir mehr erzählt?
Der Punkt ist der, wenn man das Kind so interviewt und ausfragt, da haben die meisten Kinder, aber auch Erwachsene jetzt nicht so Lust drauf. Also wenn man sich mal vor, der Vater kommt heim und sagt, und wie war es heute in der Arbeit? Und was hast du so gemacht? Was hast du zum Mittag gegessen? Mit wem hast du geredet? Ich bin so, hey, lass mich in Ruhe. Deswegen ist es besser, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, zumindest alle gemeinsam sitzen beim Abendessen. Und dann fangen die Eltern an zu erzählen von ihrem Tag. So einfach, ja, ich habe das und das erlebt, mein Gott, das hat mich jetzt gefreut, geärgert, das war lustig. Oder einfach nur irgendeine irgendwas, was am Tag eben passiert ist. Und meistens stimmen dann die Kinder mit ein. Das heißt, die erzählen dann von sich aus, was so passiert ist. Die haben vielleicht nicht immer Lust drauf, aber oft entsteht dann eben so ein ganz normales, lockeres Gespräch. Und da fühlt sich dann keiner irgendwie interviewt oder ausgequetscht, sondern jeder trägt was dazu bei, zu der Kommunikation und erzählt was von sich. Und dann, so funktioniert es eigentlich am besten.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe noch kein Kind, was zur Schule geht, aber ich war damals Au-pair in New York und hatte da zwei Kinder, die ich beaufsichtigt habe, die schon zur Schule gingen. Und da war das genauso, wenn du die gefragt hast, how was school? Und dann kam nur, good. Und mehr kam dann aber nicht. Und dann aber abends am Essenstisch, wo wir alle zusammen gegessen haben und die Mama auch dabei war, da ging es dann los, dass jeder so über seinen Tag erzählt hat und da haben die Kinder, sind die dann auch mit eingestimmt und haben dann erzählt und das war dann gleich wieder so eine ganz andere Umgebung und genau, deswegen kann ich auf jeden Fall bestätigen, das funktioniert, das müsst ihr so ausprobieren.
Sehr gut. Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass es ja auch alleine ist. Für Kinder ist das ja ein wahnsinnig langer, anstrengender Tag. Ne? Die funktionieren die ganze Zeit, die haben die ganze Zeit soziale Interaktionen. Natürlich, wenn die nach Hause kommen, wollen die vielleicht auch einfach mal kurz eine Pause haben und nicht direkt wieder reden. Also allein, dass da ein zeitlicher Abstand liegt, das bringt ja schon was.
Ja, genau. Zeit ist das Wichtigste eigentlich in vielen Situationen.
Ein Thema, was wahrscheinlich fast alle heutigen Eltern so beschäftigt ist, Medienzeit, eigenes Handy, eben gerade auch wegen dieser Sorge um Cybermobbing, um Dinge, die vielleicht nicht im Internet so positiv laufen. Habt ihr da irgendwie einen Rat? Also erstmal generell, sagt ihr, das Alter, ab wann es ein Handy bekommen sollte, ist total individuell oder habt ihr da eine allgemeine Meinung?
Also ich würde sagen, das hängt viel vom Reifegrad des Kindes ab und gerade in so einem jungen Alter sind die Reifegrade einfach noch total unterschiedlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 11, glaube ich, mein erstes Handy bekommen habe. Aber gut, das waren damals noch Handys, wo man nur SMS und Anrufe und da hat man noch sich Bilder per Bluetooth und Infrarot geschickt und das war total cool, ne? Also da waren die Gefahren einfach noch nicht so groß wie heute. Deswegen muss man heute natürlich sehr viel vorsichtiger sein. genau, was gerade jetzt Social Media angeht und eigene Accounts und so. Deswegen muss man individuell gucken, aber ich würde jetzt mal so sagen, vor dem 12., 13. Lebensjahr sollte man da schon sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, ich würde erst persönlich ab 13 anfangen mit Social Media Profilen.
Ja, das sehe ich auch. Also das ist natürlich schwierig in der heutigen Zeit, das Kind da komplett fernzuhalten. Dazu würde ich auch nicht raten, aber man muss echt wahnsinnig vorsichtig sein, weil bei mir war es eben auch so, mein erstes Handy war so ein Nokia, wo man Snake drauf spielen konnte und SMS schreiben konnte für 19 Cent pro SMS irgendwie. Und das ist halt jetzt so ein Handy ist das Tor zur Welt, also zu allen schönen Dingen, aber auch zu den größten Abgründen. Ich meine, man kann Morde sehen, da die furchtbarsten Dinge im Handy. Und wenn man dem Kind so ein Handy in die Hand gibt, dann muss man damit rechnen, dass es die schlimmsten Dinge dort zu Gesicht bekommt. Und Dinge, die auf ihn einprasseln, mit denen es überhaupt nicht umgehen kann. Und deswegen wäre ich da echt wahnsinnig vorsichtig. Ich denke mir halt, man muss auch unterscheiden zwischen WhatsApp und Instagram oder TikTok und so oder YouTube. Und WhatsApp kann schon sinnvoll sein, dass man dann irgendwie so Gruppen, Klassenchats dann mit den Freunden überschreiben kann. Da muss man natürlich auch wegen Mobbing eben aufpassen und wegen nicht jugendfreien Inhalten, die da vielleicht geteilt werden. Aber sowas kann man vielleicht früher unter enger Begleitung mit dem Kind schon einführen. Nur bei den so richtigen Social-Media-Kanälen wäre ich echt total vorsichtig und würde das echt anfangs vor allem die längste Zeit nur begleitet machen und dann eben auch ja möglichst lange damit warten, sage ich jetzt mal. Und dann auch wirklich mit dem Kind genaue Regeln aufstellen. Und ja, da ist natürlich wirklich die Vertrauensbasis wieder total wichtig, weil wenn man alles strikt verbietet und das Kind Angst hat, mit einem zu reden, dann wird es die Dinge halt einfach nur heimlich machen. Wird dann vielleicht Dinge sehen, die es total verstören, traut sich aber nicht mit den Eltern darüber zu reden, weil es dann Angst vor Strafe hat. Sowas sollte unbedingt vermieden werden. Deswegen ist es halt wichtig, da mit einem großen Vertrauensverhältnis, dass wir viel darüber sprechen, offene Kommunikation, da das Kind ranzuführen. Also das ist wirklich heutzutage extrem schwierig. Das sind so Herausforderungen, die hatte davor niemand. Also bin ich echt gespannt, wie das wird. So in den nächsten 10, 20 Jahren.
Total. Ja, ich glaube, das ist einfach ja was ganz Neues, auch wenn wir alle immer über diesen Spruch von Angela Merkel lachen, das Internet ist für uns alle Neuland. Irgendwie ist es das halt wirklich. Und ich glaube, in solchen Dingen dauert es einfach sehr lange, bis sich da ein gesunder Umgang mit einpendelt. Und ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Auf jeden Fall ja schon mal ein guter Tipp auch, dass es sehr, sehr individuell ist und dass auch der Stand von Kindern in dem Alter so unterschiedlich ist. Und nur weil vielleicht das Nachbarskind in dem Alter schon ein Handy hatte, muss es nicht heißen, dass es bei mir so ist. Und wenn man dann ein Handy gibt, kann man ja auch wirklich viel damit arbeiten, dass man vielleicht die Screentime begrenzt und dass man irgendwie auch zusammen mal durchguckt, so wem folgst du eigentlich, Interesse zeigt. Also ich glaube, da kann ich auch nochmal auf die Cybermobbing-Staffel verweisen. Da haben wir wirklich viel dazu gesagt. Wie ist das denn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Kind habe, was so in dieser digitalen Welt, um da noch kurz zu bleiben, so gefangen ist und überhaupt nicht gerne sich bewegt, Sport macht? Sagt ihr, wir wissen alle, dass Sport gut für uns ist, da sollten wir unser Kind dann irgendwie motivieren oder ist das eine Phase? Ja, weil ja, wie steht ihr zum Thema körperlicher Bewegung bei Kindern?
Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich war zum Beispiel früher, also als Kind habe ich mich gerne bewegt und war viel draußen. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und da war das einfach Standard, dass man immer draußen gespielt hat, egal bei welchem Wetter. Und dann als Jugendliche wurde ich aber schon fauler und Sport war für mich ein Fremdwort, wo ich mich jetzt im Nachhinein drüber ärgere, weil ich glaube, erstmal durch Sportarten kannst du deine sozialen Kontakte knüpfen, kannst du Freunde schaffen, es macht dir Spaß, es ist für deine psychische und körperliche Gesundheit super wichtig. Also da sollte man seine Kinder schon animieren, aber wichtig ist natürlich, dass das Kind auch eine Sportart findet, die ihm Spaß macht. Also ich kann mich daran erinnern, alle Sportarten, die wir in der Schule gespielt haben, fand ich total doof und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Handball, Fußball oder sonstiges, konnte ich nichts mit anfangen. Aber dann habe ich Tanzen entdeckt, Zumba. Und das war voll mein Ding. Und ich dachte, oh, endlich meine Sportart, die mir Spaß macht. Und da habe ich mich dann gefunden und habe mich regelmäßig so fast jeden Tag in der Woche körperlich betätigt. Also das ist, glaube ich, so der Punkt Nummer eins. Einfach eine Sportart finden, die dem Kind Spaß macht.
Ja, sehe ich genauso. Bei mir war es auch dann Tanzen. Ich habe auch ganz viel ausprobiert, Handball und so weiter und so fort. Aber bei Tanzen bin ich dann geblieben bis heute noch. Und das hat echt total Spaß gemacht. Habe ich auch mit meiner Freundin damals dann immer die Tänze geübt und zwischen den Kursen und so. Und genau, das Spaß sollte es machen. Das Kind sollte nicht gezwungen werden zu etwas, was es gar nicht will, weil das könnte dann sein, dass das Kind das für immer hasst und dann mal denkt, ja, das habe ich schon immer gehasst, das werde ich nicht wieder tun. Und das Zweite, was ich total wichtig finde, ist das Vorbild. Also von Anfang an, dass man quasi dem Kind vorlebt, nee, wir sitzen nicht den ganzen Tag auf der Couch oder hocken rum oder fahren überall mit dem Auto hin, sondern wir gehen zu Fuß, wir fahren Fahrrad und das macht Spaß, gehen wandern. Das machen wir heute zum Beispiel noch, wir gehen dann zusammen wandern mit den Kindern. Und wir lieben halt Bewegung draußen und auch Sport und deswegen leben wir das den Kindern vor. Und die haben da selber dann auch total Bock drauf. Also die spielen nicht nur mit ihren Freunden total viel draußen jeden Tag, sondern wir machen halt auch viele Ausflüge, die mit körperlicher Betätigung zu tun haben. Und ich denke, selbst wenn es dann mal in der Pubertät einen Einbruch gibt, wenn andere Sachen dann irgendwie wichtiger sind, ich glaube, das bleibt dann wirklich das, was man mit den Kindern halt die ersten 10 Jahre oder was lebt und auch vorlebt.
Genau, sehe ich genauso.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal beruhigend für alle, wo so in der Teenagerzeit dann plötzlich Probleme kommen, wo Sachen nicht mehr so laufen, wie sie vorher liefen, dass man sich einfach immer wieder bewusst macht, das ist meistens so eine Phase und wenn ich das gut vorlebe, dann entwickeln sie sich danach dann doch mal wieder so irgendwie eher zurück in die Richtung, aus der sie mal gekommen sind.
Was ich noch hinzufügen möchte, dass es ja auch ganz normal ist, im Teenageralter, da entwickeln die ja die Autonomie und die wollen mehr für sich sein und wollen vielleicht mehr mit ihren Freunden machen, dass da dieses, okay, wir gehen als Familie zusammen raus und ein Fahrrad fahren oder sonstiges, dass das nicht mehr an erster Stelle steht für ein paar Jahre im Teenageralter, ist auch ganz normal. Also das sollte man nicht persönlich nehmen.
Genau, das stimmt. Und es kann ja auch sein, dass die Jugendlichen dann mit ihren Freunden irgendwie draußen Basketball spielen oder rumlaufen den ganzen Tag. Ich meine, auch wenn die den ganzen Tag nur von A nach B laufen, ist es ja auch schon eine sportliche Betätigung. Ja, und was ich noch sagen will, wenn das Kind sich aber gar nicht mehr bewegt und nur noch rumliegt, dann sollte man auch hellhörig werden. Das könnte auf eine depressive Phase hindeuten. Das hatte ich zum Beispiel. Da war ich wirklich den ganzen Sommer nur bei runtergelassenen Rollos drin. Und das war halt, weil es mir nicht gut ging. Das war nicht, weil ich zu faul gewesen wäre oder so, sondern das war ein Warnzeichen sozusagen. Und auf sowas sollte man eben auch achten, falls es wirklich extrem ist, dass man da genauer hinschaut, hey, ist da vielleicht irgendwas, worum wir uns jetzt kümmern müssten.
Genau.
Perfekt. Ich wollte gerade fragen, wie man denn damit umgeht, wenn man vielleicht Anzeichen für psychische Probleme bei seinem Kind erkennt. Ich habe dann selber für mich gedacht, wahrscheinlich haben wir das mit dem Vertrauensverhältnis eigentlich schon sehr abgedeckt, dass man einfach auch viel mit dem Kind ehrlich redet. Und man ist ja nun mal auch als ganz normaler Mensch meist nicht geschult darin, Anzeichen für psychische Probleme zu erkennen. Sagt ihr, einfach immer wieder im Gespräch bleiben, ist eigentlich schon das A und O? Oder gibt es so ganz bestimmte Anzeichen, wo ihr sagt, auf die sollte man irgendwie immer achten?
Also ich finde, ganz wichtige Anzeichen, was jetzt auf eine depressive Phase oder andere psychische Probleme hindeuten kann, ist, wie du schon gesagt hast, diese Veränderung im Verhalten, dass man auf einmal sich nicht mehr bewegen will, bei runtergelassenen Rollos im Zimmer bleibt. Aber es kann sich auch zeigen in Schlafstörungen, wenn man plötzlich schlecht wird in der Schule oder die Leistungen abnehmen, dass man sich sozial isoliert, aber auch zum Beispiel häufige Wutausbrüche zeigt oder sogar körperliche Beschwerden ohne klare Ursache. Also dass das Kind vielleicht über Magen-Darm-Beschwerden klagt und man kann aber nicht feststellen, okay, woran kann es liegen. Das kann auch natürlich psychisch bedingt sein.
Genau. Und was auch wichtig ist als Eltern, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln in der Elternrolle und in der Beziehung zum Kind. Dass man eben nicht so darin verharrt, wie es früher war, sondern wirklich sieht, okay, das wandelt sich jetzt. Das Kind wird jetzt auch erwachsen und ich muss dem auch zuhören, offen. Und dass, wenn das Kind irgendwas sagt, was einen vielleicht selber erschüttert, dass man dann nicht sagt, aber ich habe doch immer hier alles das Beste nur gegeben und dann total verletzt ist, weil das gibt dem Kind wieder ein schlechtes Gewissen und dann kann es sich erst recht nicht äußern, sondern dass man wirklich offen dem Kind zuhört, das annimmt und sich dann auch vielleicht gemeinsam professionelle Hilfe holt, so eine Familientherapie, das gibt's ja auch kostenlos an allen möglichen Stellen. Und dass man da wirklich eben auch bereit ist, zuzuhören und sich auch zu ändern und die Beziehung sich weiterentwickeln zu lassen.
Genau, das Kind ist der Spiegel der eigenen Seele, ne? Also man kann viel durch sein Kind lernen und man sollte es nicht persönlich nehmen, wenn das Kind Probleme hat oder sagt, hey Mama, da hast du nicht so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte. bitte nicht persönlich nehmen und sich rechtfertigen und sagen, ja, aber und dann bockig werden, weil das bringt nichts. Das bringt beide nicht weiter. Also wirklich einfach mal daraus lernen und sich selbst weiterentwickeln. Und das kann nämlich dann auch nur dem Kind helfen.
Ja, das leitet gerade über zu dem Überbehüten. Denn viele Eltern haben ja auch das Problem, dass sie, der Begriff Helikoptereltern ist ja nicht irgendwo hergekommen, dass sie so ein bisschen dauernd um ihre Kinder rumschwirren und sie gar nicht eigene Fehler machen lassen. Ich verstehe den Drang total, aber es ist natürlich nicht gut, wenn das Kind sich gar nicht weiterentwickeln kann. Was sagt ihr dazu? Wie kann man damit umgehen, wenn man dazu neigt, vielleicht zu Helikoptern?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, sich selber anzuschauen. So, warum habe ich denn so das dringende Bedürfnis, zu Helikoptern und das Kind überzubehüten? Warum ertrage ich es nicht, wenn mein Kind einen Fehler macht, wenn es mal auf die Nase fällt? Warum halte ich das so schwer aus? Und meistens ist die Antwort in einem drin. Das sind irgendwelche unaufgearbeiteten Verletzungen aus der Kindheit, irgendwelche Themen, die man selber bei sich aufarbeiten muss, die man, solange man sie nicht aufarbeitet, Gefahr läuft, dem Kind unreflektiert überzustülpen. Und damit hindert man nicht nur das Kind in seiner Entwicklung, sondern auch sich selber. Also es ist ja ein wahnsinnig wertvoller Schatz, den man da quasi hat, um sich selber auch weiterzuentwickeln, um mal Dinge aufzuarbeiten, die einem sonst vielleicht niemals aufgefallen wären. Und davon profitiert natürlich nicht nur das Kind, sondern auch man selber und die Beziehung zum Kind.
Genau, sehe ich genauso. Und das Kind braucht natürlich diese klaren, aber auch manchmal flexiblen Grenzen, um einfach zu sehen, okay, weil Kinder sind am Anfang in einem Alter, die testen sich aus und müssen testen, okay, wie weit kann ich gehen, was ist noch okay? Und wenn die Eltern alles zulassen, dann lernen die Kinder ja praktisch, okay, es ist okay, anderen über andere Grenzen zu treten und zu trampeln. Und das werden die sich annehmen und im Erwachsenenalter auch die Grenzen anderer nicht beachten. Also das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Und sowas, wenn man jetzt nicht überbehütet, sondern auch in die Fähigkeiten der Kinder vertraut, das ermutigt ja auch zur Selbstständigkeit und gibt dem Kind mehr Selbstvertrauen.
Genau, das ist ja das Wichtigste. Wenn man versucht, das Kind vor allen Fehlern und vor allen Unwägbarkeiten zu bewahren, dann vermittelt man dem Kind, du kannst es nicht. Du schaffst es alleine nicht, du brauchst immer mich als Hilfe. Und das kann dem Selbstwertgefühl wirklich einen Schaden anrichten. Es kann auch sein, dass sich das Selbstwertgefühl gar nicht so gesund entwickeln kann, wie es es eigentlich könnte. Deswegen ist es eben auch wichtig, dem Kind zu vertrauen. Natürlich ist es auch wichtig, das Kind zu begleiten. Und damit meine ich nicht, dass man das Kind jetzt hier in die Welt rausschmeißen soll und sagen, ja, friss oder stirb, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin immer für dich da, ich helfe dir gerne, ich begleite dich, ich fange dich auf, nur ich vertraue dir und ich weiß, dass du auch lernen kannst, dass du deinen eigenen Weg gehen kannst und ich bin trotzdem da, falls mal was schief läuft, dann bin ich an deiner Seite und darauf kannst du vertrauen, das ist halt, denke ich, enorm wichtig.
Ja.
Total, ja, super schön.
Wenn man das auch nie zulässt, dann kann es auch sein, dass in der Pubertät, dass dann die Pubertät extrem schwierig wird, dass das Kind dann so richtig gegen einen kämpft, sagt, ich will gar nichts mehr von dir wissen, ich will alles alleine machen und sich komplett abschottet, vielleicht gar nicht mehr nach Hause kommt. Also das muss man auch immer im Kopf behalten. Und wenn man dann wieder versucht, das Kind weiter, genauso in dem, was ich ja vorhin auch schon meinte, man muss die Beziehung sich weiterentwickeln lassen, wenn man dann weiter versucht, das Kind vor allem zu bewahren, dann wird es sich erst recht von einem lösen. Das heißt, spätestens dann sollte man sagen, okay, ich habe dich zu sehr überbehütet, ich vertraue dir, ich bin jetzt quasi dein Sparringspartner und unterstütze dich so und versuche nicht für dich alles in die Hand zu nehmen.
Finde ich auf jeden Fall richtig schön. Also ihr habt so viele Sachen gerade gesagt, die mir auch nochmal zeigen, erstmal das mit dem Weiterentwickeln der Beziehung. Es ist total der logische Punkt, über den ich noch nie so nachgedacht habe mit noch eher jungem Kind, dass man da dann wirklich offen für sein muss, dass sich das verändert. Also ganz spannend. Und ich merke auch, wir könnten noch 3 Jahre weiterreden, weil natürlich das Thema endlos ist und wir auch nur einen ganz kleinen Teil abgedeckt haben. Deswegen eher so die Frage, habt ihr irgendwas, wenn man hier so einen kleinen allgemeinen Start in das Thema geben will, wo ihr findet, das ist noch zu kurz gekommen, das sollten wir nochmal ansprechen.
Ja, zum Thema Resilienz, das ist ja auch nichts, was man einmal dem Kind irgendwie einimpft und dann ist es für immer da.
Das ist ja ein Prozess.
Ein Prozess und der kann auch wieder sich zurückentwickeln. Also da muss man immer schauen, das ist wie so ein Turm, der kann auch einstürzen oder da kann auch mal die Spitze abfallen wieder. Und deswegen sollte man sich nicht so darauf ausruhen, so ja, jetzt habe ich so und so viele Jahre dies und jenes gemacht. Jetzt muss das Kind super resilient sein, weil das sind noch so viele andere Einflussfaktoren. und auch noch andere Menschen in der Familie oder im Freundeskreis oder sonst wo dieses Kind halt beeinflussen. Und da kann es halt sein, dass das Kind erstmal eine gute Resilienz hat, dann wieder eine weniger gute und dann wieder eine gute. Also da muss man echt immer dranbleiben und genau beobachten.
Genau. Ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass man für seine Kinder ein sicherer Hafen ist. Immer dieses sichere Hafen im Hinterkopf halten, das ist super wichtig, weil das den Kindern vermittelt, okay, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Probleme habe, weiß ich, an wen ich mich wenden kann, wer für mich da ist. Und wenn das gegeben ist, dann kommt eigentlich alles andere auch noch mit dazu. Und das lernen die Kinder praktisch fast automatisch, wenn man ein sicherer Hafen für sein Kind ist.
Das stimmt. Ah, mir ist noch was eingefallen, und zwar eine gesunde Fehlerkultur. Dass man dem Kind auch sagt, hey, Fehler, das gehört auch jetzt zum Selbstständigwerden, zum Nicht-Helikoptern. Dass man sagt, Fehler gehören einfach dazu. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht, sondern wir können nur daraus lernen. Das ist ein Geschenk, wir können daraus lernen. Und ob ich darf Fehler machen, du darfst Fehler machen, wir dürfen alle Fehler machen. Und das ändert nichts daran, wie sehr wir uns lieb haben. Und wir können das zusammen schaffen. Das ist, denke ich, auch so ganz wichtig. Bezieht sich wirklich auf jeden Bereich, den wir jetzt angesprochen haben.
Ja, ich hatte gerade noch einen letzten Gedanken, den ich nochmal explizit rausstellen will. Ihr habt ja aber trotzdem gesagt, auch wenn wir jetzt über das Vertrauensverhältnis reden und dass man vielleicht auch ja Fehler zulässt und so, aber ihr seid trotzdem dagegen, quasi nur die Freunde der Kinder zu sein, sondern klare Grenzen und so sind auch hilfreich. Also man muss irgendwie den Spagat finden zwischen ich überbehüte nicht und ich erlaube Fehler, aber ich stecke trotzdem irgendwie in den Rahmen und probiere nicht einfach so die beste Freundin meines Kindes zu sein.
Und da, ja, auf jeden Fall. Und da gehört eben auch dazu, dass wir für unsere eigenen Fehler, wenn wir mal welche machen, Verantwortung übernehmen und uns auch mal beim Kind entschuldigen oder um Entschuldigung bitten. Sie sagen, hey, da habe ich mich jetzt wirklich nicht gut verhalten. Da leben wir dem Kind nicht nur vor, dass wie man sich entschuldigen kann, wie man Verantwortung übernehmen kann, sondern entlastet auch das Kind. Weil wenn wir zum Beispiel übertrieben ausrasten und wirklich der Situation nicht angemessen reagieren, dann wird das Kind nicht denken, oh, da haben jetzt meine Eltern aber nicht sehr emotional reif reagiert, sondern die Kinder werden denken, oh, was mit mir stimmt was nicht. Weil die Eltern sind ja perfekt, mit mir stimmt irgendwas nicht und das kann wiederum Schäden am Selbstwertgefühl anrichten und so weiter. Deswegen ist das auch total wichtig, dass wir sagen, hey, wenn wir einen Fehler machen, übernehmen wir Verantwortung und dass wir auch, wenn das Kind irgendwas jetzt über die Stränge schlägt, eben, dass wir da auch liebevoll Grenzen setzen und sagen, hey, dieses Verhalten ist nicht in Ordnung, du bist in Ordnung, ich liebe dich, nur dieses Verhalten, das passt mir nicht aus dem und dem Grund und so können wir das, so und so kannst du es anders machen, so und so können wir jetzt die Situation reparieren und so weiter. Aber das ist ganz wichtig, da zu differenzieren, dass eben nicht nur das Kind Grenzen braucht, sondern wir manchmal auch und die uns halt selber setzen das Vorleben und dem Kind eben auch ganz klar sagen, hey, in manchen Situationen bis hierhin und nicht weiter. Und dass wir dann auch schauen, hey, warum hat sich das Kind jetzt so verhalten? War das, weil es noch so jung ist, seine Gefühle nicht anders ausdrücken kann? Das ist wichtig, Verständnis für die Gefühle zu zeigen, zu sagen, deine Gefühle sind in Ordnung, nur nicht dieses Verhalten. So kannst du anders reagieren, so kannst du es anders ausdrücken, mit Worten oder anderen Taten. Und dann eben auch Geduld zu haben, dass es ein Prozess ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen, wir bringen das dem Kind einmal bei und fertig. Das ist ein langer Prozess, der auch was mit der Hirnentwicklung und so weiter zu tun hat.
Wir wissen natürlich, dass so ein Interview nur ein kleiner Anstoß ist und deswegen haben wir in den Shownotes für euch noch einen Link dazu, wie eure Kinder oder Jugendlichen Psychotherapie in Anspruch nehmen können. Außerdem der Verweis auf die erste und zweite Staffel, die ich ja schon erwähnt habe, zum Thema Cybermobbing und Selbstliebe. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter und abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen.